Ich wünsche allen einen guten Abend, einen gesegneten Abend und soll ich ganz recht herzliche Grüße von Pastor Johannes Matutis bestellen. Er ist in Freudenstadt im Schwarzwald und er weihte da heute seine Enkelin. Morgen wird er wieder hier sein. So, wir haben heute das Thema ist das Leben planbar. Am Sonntagmorgen also um 10 Uhr Gottes Plan für Versager. Mittwoch, 14. März um 16 Uhr, was sind deine Prioritäten? Und Freitag um 19 Uhr, die Wahrheit macht uns frei. Samstag, 17. März um 19 Uhr, hast du Gottes Anerkennung. Und Sonntag, den 18. März, Gott lässt dich nicht im Stich um 10 Uhr. Ist das Leben planbar? Aus dem Liederbuch Jesus, unsere Freude, Text von Liselotte Korbach, ist so ein schönes Lied, was mir auch so nahe geht. Es heißt, Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Lass in deiner Klarheit Lug und Druck vergehen. Gib uns reine Herzen, mach uns dienstbereit und zu hellen Kerzen in der Dunkelheit. Lass uns selbstlos werden, wende unserem Sinn auf der ganzen Erde zu dem Bruder hin. Liebe uns, erfülle, lenke Herz und Hand, weil dein Lebenswille alle Welt umspannt. Wollen wir in der Stille hören deinen Plan, und tun, was dein Wille uns hat kundgetan. In die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind Herz und Hände, Herr, für deine Welt. Amen. Meine lieben Geschwister, unser Thema ist heute, ist das Leben planbar? Ganz oder teilweise? Wir haben doch, wenn wir uns richtig überlegen, 4 Lebensphasen. In unserem Leben. Genauso wie wir 4 Jahreszeiten haben. Zum Beispiel können wir den Frühling, Kindheit und Jugend, der Sommer, erwachsen werden, der Herbst, das Älterwerden und der Winter, das Altsein. Und in diesem Lied heißt es, mach uns zu hellen Kerzen in der Dunkelheit. Das heißt, wir sind nicht selbst die Lichtquelle. Der Mond lässt uns an dem Licht der Sonne teilhaben. Wenn also der Mond in der Nacht erscheint, sehen wir das Licht der Sonne, das sich im Mond widerspiegelt. So sollten wir Jesus widerspiegeln. Jeder Mensch soll durch sein Verhalten Jesus widerspiegeln. Und dazu eine kleine Geschichte. Ein Gespräch zwischen Zündholz und Kerze. Es kam der Tag, da sagte das Zündholz zur Kerze, ich habe den Auftrag, dich anzuzünden. Oh nein, nur das nicht, erschrak die Kerze. Wenn ich erst brenne, sind doch meine Tage gezählt. Und niemand wird mehr meine Schönheit bewundern. Das Zündholz fragte, aber willst du denn ein Leben lang glatt und hart bleiben, ohne zuvor deinen Auftrag zu erfüllen, zu wirken, gelebt zu haben, geliebt zu haben? Aber brennen tut doch weh und zerrt an meinen Kräften, flüsterte die Kerze, unsicher und voller Angst. Ja, ja. Das stimmt schon, dass es war, entgegnete das Zündholz. Aber das ist doch das Geheimnis, das ist doch die Berufung. Du und ich, wir sind berufen, Licht zu sein. Was ich als Zündholz tun kann, ist wenig. Zünde ich dich aber nicht an und verfehle meinen Auftrag, so verpasse ich den Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, Liebe und Licht zu entfachen. Und du bist eine Kerze. Du bist da, um zu leuchten und Wärme und Liebe zu schenken. Denk mal drüber nach. Und alles, was du als Schmerz, Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt in Licht und Liebe. Du gehst nicht verloren, wenn du dich hingibst und dich verzehrst. Andere werden dein Feuer, deine Liebe und Wärme weitertragen. Du wirst in anderen weiterleben. Nur wenn du dich versagst, wirst du sterben. Da senkte die Kerze ihren Docht und sprach, ich bitte dich, zünde mich an. Denken wir mal über diese Geschichte nach. Und was mir noch dabei auffällt, sind wir nicht auch oftmals so beschäftigt, unsere Sorgen aufzuzählen, dass wir überhaupt keine Zeit mehr haben, unsere Segnung zu erzählen? Bist du ganz bewusst, dass du mit Jesus gehst? Dass der auferstandene Jesus bei dir ist? Dann ist es doch dein Plan, dass du seiner Spur folgst. Durch den Tod zu seiner Herrlichkeit. Amen. Das ist das Großartige an Christ zu sein. Dass man weiß, wem man im Leben und Sterben gehört. Früher habe ich oft den Satz gehört, Egon hat einen Plan. Kennt ihr den Satz? Wie sieht es mit dir aus? Wenn ich Urlaub mache, in eine Freizeitstätte schließe, ich arbeite da noch, kommt sofort die Frage, wo fährst du hin? Sie sind dann ganz erstaunt, wenn ich sage, wir bleiben zu Hause. Urlaub heißt für viele Reisen, alles hinter sich lassen. Aber das kann man auch zu Hause, meine Lieben. Auch in der Umgebung gibt es so viele schöne Ecken, wo man Ruhe und Entspannung haben kann. Jede Freizeit beginnt aber mit dem ersten Schritt, was plane ich mit der Freizeit? Wenn man es richtig überlegt, ist doch unser ganzes Leben eine Reise, oder? Ein Unterwegssein. In dem Buch Die Pilgerreise wird es so schön beschrieben, wer es kennt. Mit dem ersten Schrei der Geburt beginnt doch unsere erste Reise auf diese Erde. Wir haben dann unsere Säuglings- und Kleinkinderzeit, dann kommt die Schulzeit, dann kommt die Berufswahl, Lehr- oder Studienzeit und dann verlieben wir uns, heiraten und gründen eine Familie. Wie geht's aber mit dem Plan weiter? Im 1. Mose 5, Vers 21 und 24 heißt es, als Henoch 65 Jahre alt war, überlegt mal, zeugte er Methuselah mit 65 Jahren. Und danach lebte er noch 300 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter. Er wurde 365 Jahre alt. Unglaublich für uns heute. Wir staunen schon, wenn unser Bundespräsident 2017 3.100-Jährige gratuliert hat. Und Henoch hatte trotz aller seiner Verpflichtung in einer engen Beziehung zu Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn von der Erde genommen. Was hast du für einen Plan? Was ist dein Lebensziel? Ist das Leben überhaupt planbar? Der Theologe Friedrich Christoph Oettinger, 1702 geboren bis 1782, sagte in seinem Gebet, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, meine Lieben, das Leben ist keine ständige Erfolgsleiter. Das hört man hier raus, sondern Fehler, Schwäche, Umwege gehören einfach mit dazu. Man sagt ja, aus Fehlern lernt man. Es besteht immer eine Chance zur Veränderung. Psalm 37 heißt es, vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Und hier eine kleine Geschichte wieder dazu. Es war in Amerika, da sitzt beim Schuhputzer und lässt sich die Schuhe putzen. Er sieht auf den Schuhputzer hinunter und sagt, junger Mann, seien Sie doch mal fröhlich. Die Welt ist voller Chancen, besonders hier in Amerika. Und jeder kann hier groß, berühmt und reich werden. Kopf hoch! Ich war einmal Tellerwäscher und bin heute Millionär. In diesem Land ist alles möglich. Ja, sagt der Schuhputzer, das stimmt, in diesem Land ist alles möglich. Ich war einmal Hoteldirektor und jetzt bin ich Schuhputzer. Ist mein Leben planbar oder geschieht alles zufällig? Lohnt es sich überhaupt zu leben, wenn doch alles vergänglich ist? Elefanten, wenn sie jung sind, werden angeflockt. Denn die Kleinen reißen gerne aus. Der Flock wird in den Waldboden geschlagen und ein Hinterbein des Elefanten angebunden. Der kleine Elefant will ausreißen, aber merkt, es geht nicht. Er hat keinen Sinn, daran zu zerren. Aber irgendwann wird er einmal groß. Und er könnte den Flock mühelos rausreißen. Aber er tut es nicht, weil er immer noch an den Glauben festhält, dass der Flock hält. Denkt mal drüber nach. Machen wir es oft nicht auch so? Versteht ihr, was ich meine? Haben wir schon mal gefragt, was ist Gottes Plan? Eckhart Hermann sagte, als ich denkend berechnen wollte, Gott, habe ich dich verloren. Als ich dankend mit dir gerechnet habe, habe ich dich gefunden. Hierzu sagt die Bibel, es geht um das Wissen, dass es mehr als das Leben auf dieser Erde gibt. Als Christen sind wir doch uns bewusst, dass die heutige, sichtbare Welt unter dem starken Einfluss einer unsichtbaren Welt steht. Die Engel und die Geistesmächte der unsichtbaren Bereiche stellen durch ihre Einwirkungen auf diese gegenwärtige, sichtbare Welt immer wieder ihre Anwesenheit unter Beweis. Der Teufel versucht, unseren Glauben zu zerstören und uns dazu zu bewegen, ins Reich der Finsternis wieder zurückzukehren, den wir entrissen worden sind. In Kolosser 1, Vers 13 bis 14 heißt es, denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch den Sohn und dessen Machtbereich ist uns die Erlösung zuteil geworden. Unsere Schuld ist uns vergeben. Der Glaube ist das, was uns trotz des Druckens seitens dieser Finstermächte gegen uns vorwärts gehen lässt. Der Glaube lässt uns durch das Wort Gottes in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt triumphieren. Es geht um die Ewigkeit, meine Lieben. Unser Plan, unser Ziel geht also über den irdischen Tod hinaus. Hast du es dir schon mal ernsthaft bewusst gemacht? Gott bereitet für seine Kinder ein ewiges Zuhause im Himmel vor. Gott liebt jeden Menschen, jeden Einzelnen, auch dich. Und er wünscht sich, dass wir alle bei ihm in der Ewigkeit sind. Ist es auch dein Wunsch? Gott hat uns den Weg gezeigt durch Jesus Christus. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Pläne aufgeben, loslassen und umkehren zu ihm und seine Vergebung annehmen. Uns hilft nur das Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit und der Glaube an den Retter Jesus Christus. In Philipper 3, Vers 12 heißt es, wir sind noch nicht am Ziel. Paulus spricht hier von Zielorientiertheit. Er sagt, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich schon geschafft habe, sagt Paulus. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Amen. Was ist das Wichtigste für dich im Leben? Welchen Traum hast du in deinem Leben? Mit einem Traum im Herzen lassen sich Hindernisse viel leichter überwinden. Irgendjemand hat mal von einem Flug zum Mond geträumt. Als mein Vater mir davon erzählte, habe ich ihn ausgelacht. Aber 1969 war es Wirklichkeit geworden. Und immer wieder gab es Menschen, die in einer Vision etwas geschaut haben, was andere nicht sehen konnten. In dem Liederbuch Jesus unsere Freude las ich einen Liedertext, der mich sehr nachdenklich macht. Es heißt, viele suchen dies und das, wissen nicht wozu und was, klopfen hier und fragen dort und laufen vor sich selber fort, drehen sich im Kreis herum. Doch die Frage bleibt, warum? Steckt den Kopf nicht in den Sand, es kommt nichts dabei heraus. Gott hat dich schon längst erkannt, mach dich auf und komm nach Haus. Viele bauen um ihre Fragen dicke Wände, bittere Klagen. Warum bin ich Mensch geworden? Ich habe meinen Sinn verloren. Was soll all das Glück und Leid? Durch die Finger rinnt die Zeit. Manche sind mit sich am Ende und sehen sich nach einer Wende, möchten völlig neu beginnen, endlich wieder Mut gewinnen. Jesus sagt uns, kehret um, glaubt dem Evangelium. Als Menschen sollen es wissen, keiner bleibt im Ungewissen. Jesus ist zu uns gekommen, jeder ist bei Gott willkommen. Niemand muss an sich verzagen. Jeder darf den Glauben wagen. Allen Menschen macht nun Mut. Gott ist in jedem von euch gut. Vor euch liegt ein neues Land. Schlagt doch ein in seine Hand. Endlich könnt ihr wieder werden, Gottes Leute schon auf Erden. Steckt den Kopf nicht in den Sand, es kommt nichts dabei heraus. Gott hat dich schon längst erkannt. Mach dich auf und komm nach Haus. Das Ausgerichtetsein auf Jesus und seine Ewigkeit kann helfen, im Alltag zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Alles geht vorüber. Gibt's auch so einen schönen Schlager. Alles geht vorüber, alles geht vorbei. Ne? Das Ziel der Ewigkeit hilft mir, das Herz an die richtigen Dinge zu hängen. In Galater 5, 22 schreibt Paulus, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstkontrolle. Eine Frucht kann aber nicht selbst sich herstellen, sondern sie wächst und reift. Gott selbst gestaltet sich in uns. Wenn Gott mit seinem Geist in uns wohnt, geschieht das in uns. Der Heilige Geist will uns dahin leiten, dass wir Jesus als Schutzraum entdecken. Was denkst du von dir selbst? In Römerbrief 12 sagte Paulus: Stellt euer ganzes Leben zur Verfügung, Gott zur Verfügung. Und in Römer 12,4 sagt er: Denk an den menschlichen Leib. Wow. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. Was hat denn nun mein Körper mit meinem Glaubensleben zu tun? Gut, dass er fragt. Denn es ist doch sehr komisch, ne? Aber was bin ich ohne meinen Körper? Denkt mal drüber nach. Ein Gespenst? In vielen Kreisen wird der Geist überbetont und der Körper wird vollkommen vernachlässigt. Unser Körper hat aber eine wichtige Funktion. Er soll ja ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und du brauchst den Körper hier auf dieser Erde. Doch selbst beim Beten. Wie würde es sonst funktionieren? Ohne Gehirn, ohne Nerven, ohne Zunge. Könntest du dich nicht einmal beim Beten ausdrücken? Auch beim Zungenbeten brauchst du deine Stimmbänder, deine Lippen, deine Zunge und so weiter. Was nützt ein gesunder Geist und ein kranker Leib? Oder ein gesunder Körper und ein kranker Geist? Eins braucht das andere. Zwischen Geist und Leib muss Übereinstimmung, Harmonie herrschen. Unser Leib ist das Werkzeug, durch das Gott wirken möchte. Unsere Hände, unsere Füße, unsere Sinne, sie sollen ein Opfer werden. Der Körper ist nicht für sich selbst da, er ist für den Geist da. Der Körper soll heilig dem Herrn sein. Eine Frage: Wer hat uns in der Gewalt? Der Körper uns? Oder wir den Körper? Sind wir der Reiter oder sind wir das Pferd? Denkt mal drüber nach. Herrscht der Körper mit seinen Bedürfnissen, Lüsten und Schmerzen über uns oder wir über ihn? Dazu auch ein kleines Märchen. Ein Nomade ist unterwegs, schlägt sein Zelt auf und das Kamel bindet er draußen an einem Pflock an. Das Kamel steckt seinen Kopf ins Zelt und sagt: Mein Herr, draußen ist es so kalt. Kann ich nicht wenigstens meinen Kopf in dein Zelt stecken? Der Herr erlaubt es. Und nach 5 Minuten sagt das Kamel: Mein Herr, ich zittere am ganzen Leib. Könnte ich nicht auch meinen Körper mit in das Zelt stecken? Der Herr erlaubt es. Und plötzlich merkt er es, wie er vom Kamel erdrückt wird. Fast erdrückt wird. Denk mal drüber nach. Was sagt uns das Märchen? In diesem Märchen steckt auch ein Stück Wahrheit. So manch einer nimmt, wenn wir den kleinen Finger geben, die ganze Hand. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sollen Gott wohlgefällig sein, meine Lieben. Nicht Menschen, sondern Gott gefällig. Auch nicht den frommen Menschen. Für die Nachfolge Jesu gibt es keine Schablonen. Stellt euch nicht in dieser Welt gleich. Wir verurteilen doch oft auch die Menschen nach dem äußeren Erscheinen. Zu wem stehen sie nach ihrem Verhältnis? Die Klischees und die Schablonen sind für viele doch ein Verhängnis. Gott will aber mehr. Er geht tiefer. Er geht nicht nach dem Äußeren. Gott soll im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Wer hinter der Maske steckt, wer nur Religion spielt und nicht echt ist, der lebt in der Lüge. Wie sehen unsere Motive aus, wenn wir was tun? Warum tun wir das, was wir tun? Christen wollen immer sehr stark sein, aber oft belügen sie sich mit ihrer Stärke und mit ihrem Erfolg. Sie geben ihren wahren Zustand nicht zu. Da gefällt mir Paulus, er gibt seine Schwäche zu. Und er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er ist ehrlich zu sich selbst. Die Bibel ist wirklich eine Gebrauchsanweisung für das Leben. Sie ist wirklich ein beispielloses, einzigartiges Buch. Nicht nur, weil sie nach wie vor das weltweit meistgekaufte Buch ist, sondern weil sie ein wunderbares Dokument der Offenbarung Gottes darstellt. Für alle Menschen bedeutet die Bibel der Schlüssel, womit sie Gott, die Schöpfung und ihr eigenes Leben verstehen lernen können. Nirgendwo sonst findet der Mensch Antwort auf all seine Lebensfragen. Wie reagierst du auf das Wort, das in dein Leben hineingesät wurde? Gottes Wort will nicht nur geschriebener Buchstabe sein, sondern es will dich zu praktischen Handeln in deinem Leben führen. Dein Glaube, der seine Wurzeln in Gottes Wort hat, muss immer praktische Auswirkungen haben. Manche lesen die Bibel und meinen, sie könnten Gott und ihre Freunde mit ihrer Kenntnis vom Wort Gottes imponieren. Sie sind stolz auf ihre Bibelkenntnis. Während das alles sehr geistlich klingen kann, ist es mit ihrem persönlichen Privatleben oft alles andere als gut bestellt. Diese theoretische Einstellung zur Bibel mag wohl dem eigenen Ich schmeicheln und ein paar Leute beeindrucken, die keinen Durchblick haben. Aber eine geistliche Frucht wird daraus nicht entstehen. Die Bibel ist nicht dazu da, dass man sie einfach auswendig lernt, sondern sie will ausgelebt werden. Biblische Lehre und tiefe Wahrheiten müssen zu praktischen Ergebnissen führen. Sonst besteht die Gefahr, dass wir wie die Pharisäer zur Zeit Jesu werden. Jene kannten das Wort und machten viel Aufhebens davon. Sie lebten aber nicht danach. Jesus nannte sie darum übertünchte Gräber. In Matthäus 23, Vers 27 steht, wehe euch Gesetzeslehrer und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr seid wie weiß angestrichene Gräber, die äußerlich schön aussehen, aber drin sind Totengebeine und alles mögliche Ungeziefer, das unrein macht. So seid ihr, von außen hält man euch für fromm, innerlich aber steckt ihr voll Heuchelei und Ungehorsam gegen Gott. Die Bibel ist so ehrlich, sie verschönert nichts. Die Menschen der Bibel sagen, was sie denken. Und sie sagen es auch Gott gegenüber. Und hier liegt der wahre Schlüssel des Erfolgs im Leben. Den Aufrichtigen lässt er gelingen. Die meisten Probleme kommen doch von falscher Einstellung zu dem anderen, falsche Einstellung zu sich selbst, falsche Einstellung zu der Sache. Reibung gibt es doch nur, wenn einem etwas nicht passt. Auch wir Christen müssen lernen, sich im Reich Gottes einzufügen. Wir sind nicht frei herumstreuende Hunde. Die Gemeinde Jesus wird mit einer Herde verglichen. Jeder von uns ist begnadigt. Wir leben alle von der Vergebung. Und wenn uns das bewusst ist, der geht mit den Fehlern anderen auch großzügig um. Wir haben Gnade empfangen und gehen auch mit anderen gnädig um und nehmen uns selbst nicht so wichtig. Um Gottes Pläne in unserem Leben herauszufinden, können wir auch Abraham zum Beispiel nehmen. Abraham hatte von Gott einen Plan. 1. Mose 12. Gott sagte ihm ganz klar, was er zu tun hatte. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deine Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deine Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Mit 75 Jahren. Überlegt mal, was das bedeutet. Stellt euch das mal bildlich vor. Ich werde 71 und mein Mann 75. Und wenn ich jetzt so ein Befehl kommen würde, pack die Koffer und zieh in ein anderes Land, wie würde man da reagieren? Man klebt doch an seine Lebensumstände, seine Arbeit und an seine Familie. Dabei taucht auch noch eine Frage auf, wie weit will ich wachsen? Was kann ich überhaupt noch verkraften? Um Gottes Pläne für unser Leben herauszufinden, brauchen wir die Stille. Weg vom Alltag, weg von der Familie, weg vom Geschäft. Alle Großen in der Bibel gingen in die Wüste. Aus unseren Wünschen sollen klare Pläne werden, Ziele werden. Wie war es bei Abraham? Abrahams Lebensumstände waren sehr gut. Er ging alles so seinen Lauf. Seine Familie hielten zusammen und waren hilfsbereit. Und dann kam plötzlich der Befehl: Geh du für dich zu deinem eigenen Vorteil weg aus dem Land. Die Berufung Gottes ist zum eigenen Vorteil. Wir können nur im Leben profitieren, wenn wir in der Mannschaft des Siegers sind. Gott sagte zu Abraham: Ich will dich in ein Land führen. Seine Zukunft ist also garantiert. Gott hat sich für Abraham einen Lebensplan ausgedacht. Er wollte ihn zum Vater und Vorbild aller gläubigen Menschen machen. Aber mit 75 Jahren marschierte er los. Ist das nicht aufregend? Er wird zum Ausländer auf Befehl. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Mühe war? Er musste jetzt auf viele Bequemlichkeiten verzichten. Er wurde von seinen Nachbarn beobachtet und verfolgt. Abraham bleibt trotz der Berufung immer noch Mensch. Es war doch für ihn ein Aufbruch ins Ungewisse. Die vertraute Umgebung musste er verlassen. Er hatte keinerlei Sicherheiten. Überleg mal, was bewegt ihn, einfach loszumarschieren? Einfach zu machen. Die Kraft dazu gab ihm sein Glaube an einen guten Gott, der wusste, was für ihn das Beste war. Hebräer 11, Vers 1 bis 2 heißt es: Glaube heißt Vertrauen. Und in Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Und in diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. In Abrahams Leben gab es auch dunkle Punkte. Die Bibel spricht vom Versagen, Versuchung und Schwachpunkte. Es wurde auch berichtet, dass eine Hungersnot hereinbrach und dass er nach Ägypten zog. Abraham baute aber immer auf das Versprechen Gottes: Ich will dich segnen. Und darauf baute er und vertraute er. 1. Mose 15, Vers 6: Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm es als Beweis der Treue an. Gott belohnte ihn nicht sofort. Den vollen Segen konnten erst seine Nachkommen genießen. Wir wollen auch immer alles sofort. Auch für uns gibt es Situationen, in denen es gar nicht so einfach ist, die Zeichen der Güte Gottes zu erkennen. Unser Alltag macht es oft nicht leicht, zufrieden und dankbar zu sein, wenn wir ehrlich sind. Darum müssen wir es uns immer wieder bewusst machen. Gott meint es gut mit uns. Er will für uns das Beste. Abraham hatte immer Stätten der Anbetung in seinem Leben. Hier begegnete ihm immer Gott, wenn er versagte. Liebe Geschwister, es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich schwer tun zu glauben, dass Gott sie segnen will. Sie können zwar verstehen, weshalb gewisse andere Leute gesegnet werden, aber wenn es um sich selbst geht, haben sie Schwierigkeiten zu erwarten, dass Gott auch sie segnen will. Manche Leute besitzen sogar ein solch geringes Selbstbewusstsein, dass sie eher Gottes Strafe als ein Wohlgefallen erwarten. Meine Lieben, Gott möchte dich segnen. Und zwar ohne Rücksicht darauf, ob du es verdienst oder nicht. Er hat dich erwählt. Je mehr du das begreifst und dich darüber freust, desto mehr wirst du zuversichtlich im Glauben Gottes Segen suchen. 1. Petrus 3, Vers 8 steht, euch allen schließlich sage ich, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl miteinander und füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Jesus sagte, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Er fordert die Jünger auf, einander zu lieben, weil die anderen Menschen dann spüren, dass wir Nachfolger Jesus sind, wenn wir die Liebe Jesus für alle Menschen sichtbar machen. Aber manchmal kann uns schon ein kleines Gespräch auf die Palme bringen, obwohl wir es gar nicht wollen. Und dazu auch eine kleine Geschichte, der Verfasser ist unbekannt. Ein kleiner Junge hatte beim Stiefelanziehen Probleme und so kniete seine Kindergärtnerin sich nieder, um ihm dabei zu helfen. Mit gemeinsamen Stoßen, Ziehen und Zerren gelang es zuerst den einen und schließlich auch noch den zweiten Stiefel anzuziehen. Als der Kleine sagte, die Stiefel sind ja am falschen Fuß, schluckte die Kindergärtnerin ihren Anflug von Ärger runter und schaute ungläubig auf die Füße des Kleinen. Aber es war so, links und rechts waren tatsächlich vertauscht. Nun war es für die Kindergärtnerin ebenso mühsam wie beim ersten Mal. Die Stiefel wurden wieder abzustreifen. Es gelang ihr aber, ihre Fassung zu bewahren, während sie die Stiefel tauschten und dann gemeinsam wieder anzogen. Ebenfalls wieder unter heftigen Zerren und Ziehen. Als das Werk vollbracht war, sagte der Kleine, das sind nicht meine Stiefel. Dies verursachte in ihrem Innern eine neuerliche, nun bereits deutlichere Welle von Ärger. Könnt ihr das nachfühlen? Und sie biss sich heftig auf die Zunge, damit das hässliche Wort, das darauf gelegen hatte, nicht in ihrem Mund entschlüpfte. So sagte sie lediglich, warum sagst du das erst jetzt? Ihrem Schicksal ergeben, kniete sie sich wieder nieder und zehrte abermals an den widerspenstigen Stiefeln, bis sie wieder ausgezogen waren. Da erklärte der Kleine deutlicher, das sind nicht meine Stiefel, denn sie gehören meinem Bruder. Aber meine Mutter hat gesagt, ich muss sie heute anziehen, weil es so kalt ist. Und in diesem Moment wusste sie nicht mehr, ob sie laut schreien oder still weinen sollte. Sie nahm nochmals ihre ganze Selbstbeherrschung zusammen und stieß die und schob und zerrte die bösen und blöden Stiefel wieder an die kleinen Füße. Fertig. Ach, dann fragte diesen Jungen ganz erleichtert. Okay, und wo sind jetzt deine Handschuhe? Worauf er antwortete, ich habe sie vorn in die Stiefel gesteckt. Was war das für eine Geduldsprobe für die Kindergärtnerin? Schauen wir auf Jesus und lernen von ihm. Jesus setzte sich noch nicht mal gegen Schläge zur Wehr. Er ertrug alles wortlos. Was war ihm, als ihm die Nägel durch seine Füße und Hände geschlagen wurden? Er schrie nicht die Menschen an und drohte ihnen nicht. Wartet mal ab, ihr werdet dafür in die Hölle schmoren. Im Gegenteil, er sagte, Vater, vergib ihnen. Rechne diese Verbrechen ihnen nicht an. Sie wissen nicht, was sie tun. Als ein römischer Soldat das Unglaubliche hörte, brach er zusammen und rief, das ist der Sohn Gottes. Dieser Soldat wurde durch diese Liebe überzeugt. Echte, bedingungslose Liebe trachtet nie nach einem Vorteil. Das fällt nicht immer leicht, aber das ist etwas, was die Welt unbedingt braucht. Heute mehr als je zuvor. Die Liebe erkaltet immer mehr. Und ich bin überzeugt, dass das Evangelium den Menschen, die uns beobachten, erzählt und vorgelebt werden muss. Wenn die Menschen solche Liebe an uns sehen, dass wir Schläge einstecken können und nicht immer auf unsere Rechte pochen müssen und Gepäck weitertragen als notwendig, werden die Menschen motiviert. Jesus Christus, das einzige Vorbild dieser Liebe, genauer kennenzulernen. Hier hören Feindseligkeiten auf und es beginnt dauerhafter Friede. Ja, meine Lieben, öffnet diese Faust und beginnt euch die Hände zum Frieden zu reichen. Ja, es ist manchmal einfacher gesagt als getan, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind. Aber in der Bergpredigt fordert Jesus seine Jünger zur bedingungslosen Liebe auf. Wie oft schreien wir aber unseren Gegenüber noch an? Am liebsten würden wir ihnen einen Tritt gegen das Schienbein geben. Wie oft fluchen wir noch insgeheim? Diese Herausforderung der bedingungslosen Liebe ist doch für uns ziemlich schwer zu verstehen. Ich habe sie lange nicht verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Ich kann mir doch nicht alles hier fallen lassen und dann noch lieb Kind spielen. Aber langsam verstehe ich Schritt für Schritt, dass Gleiches mit Gleiches zu vergelten, ja, was ist es? Eine Sackgasse. Was ist denn Rache? Rache steigert doch noch die Feindseligkeit. Irgendjemand muss doch diesen Teufelskreis durchbrechen. Aber wer? Du und ich, meine Lieben, sind gefragt. Gott möchte, dass wir diejenigen sind, die den Teufelskreis durchbrechen. Wir müssen wirklich mit Gottes Hilfe die bedingungslose Liebe ausüben, ohne Rachegedanken und Uneigennützigkeiten. Mit Gottes Hilfe können wir es schaffen. Schauen wir immer auf Jesus. Jesus ist unser großes Vorbild. Jesus zeigte uns diese extreme Liebe. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und gibt Beleidigung nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen, aber auch weiterzugeben. Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme auch seine Zunge gut in Acht, dass er nicht Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allem Menschen in Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber er wendet sich auch gegen alle, die Böses tun. Ich habe in einem Buch von Elisabeth Stiefel und Ruth Ritzinger, Seniorenarbeit kreativ, ein Gebet gelesen, das mir sehr ins Herz ging und das ich auch mit euch teilen möchte. Manchmal ist das Leben hell und schön. Glückliche Momente reihen sich aneinander wie Perlen an einer Kette, wie Töne einer klangvollen Melodie, die meine Seele zum Lachen bringt. Manchmal ist das Leben dunkel und schwer. Mit seiner Last erdrückt es mich, nimmt mir den Atem. Meine Kraft reicht nur von einem Augenblick bis zum nächsten. Und manchmal ist das Leben grau und zäh, wie eine träge Masse, bewegt es sich langsam durch die Zeit. Durch einen Nebelschleier, da erahne ich das ferne Licht. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du die hellen, dunklen und grauen Zeiten in deinen starken Händen hältst und mein Leben zu deinem guten, ewigen Ziel führst. Amen. Das ist das eigentliche Elend unserer Zeit, dass die Menschen durch viel Schweres gehen müssen als Heimatlose. Hier liegt eigentlich unser großer Jammer. Wehe dem, der keine ewige Heimat hat. Und darum, meine Lieben, lasst uns wirklich mit Ernst den Herrn Jesus Christus suchen. Denn er sagt, in meinem Vaters Hause sind viele Wohnungen frei. Beim Abraham können wir lernen, wie wir unsere Pläne und Ziele auf Gottes Pläne und Ziele einstellen können. Meine Lieben, wer nicht plant, der wird verplant. Habt ihr es schon gemerkt? Viele Entscheidungen, Entwicklungen treffen doch unerwartet ein. Das ist die andere Seite. Man sucht doch irgendwie Leitlinien für sein Leben. Man sucht doch Orientierungshilfen. Gott gab uns Menschen einen großen Auftrag. Macht euch die Erde untertan. Das ist der Auftrag Gottes für unser Leben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Viele denken doch, dass ihre Lebensplanung sich nur auf ihren Beruf bezieht. Meine Lieben, nehmen wir doch eine echte, ernsthafte Zwischenbilanz von unserem Leben auf. Dazu brauchen wir eine echte, ernsthafte, selbstkritische Distanz. Denken wir doch mal über die Werte in unserem eigenen Leben nach. Wisst ihr, Werte bestimmen unser Denken und Handeln. Werte sind die geheimen Triebfedern unserer Lebensgestaltung. Wenn sich bei uns ein Wertewandel vollzieht, verändert sich auch unser Lebenskonzept. Ich gehe noch 10 Stunden in der Woche arbeiten. Also muss ich planen. Das heißt, ich bestimme den Ablauf der Dinge, soweit sie in meiner Verfügbarkeit stehen. Ich muss also den Ablauf der Dinge durchdenken. Meine lieben Geschwister, trotz allem Planen müssen wir oft für Spontanitäten und den Unerwarteten bleiben. Sprüche 19:21 heißt es, Menschen haben den Kopf voller Pläne, doch nur der Beschluss des Herrn wird ausgeführt. Das Plan ohne Gott macht uns zum Narren. Schauen wir doch mal in Lukas 12:16. Jesus erzählt hier eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besondere gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun? Überlegte er. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles unterbringen soll. Ich habe es, sagte er, jetzt habe ich's. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber was sagte Gott zu ihm? Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört nun sein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allem, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Meine Lieben, die Schilderung der Torheit des Reichen ist doch ganz originell. Wie sieht man hier den Reichtum an? Man kann sich, so glaubt man, mit Reichtum viele Jahre ein sorgloses Leben verschaffen, als ob das Leben nur von Essen und Trinken abhängig ist. Wenn man es so betrachtet, vom Menschlichen her, hat doch der Mann an sich nichts Böses getan. Vor der Welt steht er doch sogar als kluger Ehrenmann da, sehr fleißig, tüchtig und erfolgreich in seinem Beruf, und doch ist er vor Gott ein Narr. Könnt ihr das verstehen? Geht mal in die Rolle vom Kornbauer. Was denkt er und sagt von sich selbst? Er klopft sich doch selbst auf die Schulter und sagt, meine Früchte, meine Scheune, meine Güter, als ob dies alles nur ihm alleine gehört, als ob er nur ganz alleine von sich aus darüber verfügt. Aber er muss erfahren, dass ihm das alles nicht gehört. Habt ihr gemerkt, wie oft der Bauer sein Ich benutzte? Was soll ich tun? Ich habe nicht. Wo ich? Ich will, ich werde sagen. Das sind 6-mal das Ich gesagt. Merken wir was? Das ist doch sehr charakteristisch. Aber was sagte Gott zu ihm? Die Worte Gottes zeigen die Verblendung des Reichen auf. Während der Reiche noch in der Wahnvorstellung künftiger Genüsse schwelgt, wird von Gott das Urteil über den dummen Menschen gefällt. Es sind ihm nicht einmal so viele Stunden beschieden, als er sich Lebensjahre erträumte. Die nächstfolgende Nacht des Tages, an dem der Reiche über den Fruchtertrag seines Ackers seine Zukunftspläne festgelegt hatte, musste er schon sterben. Gott deckte den Wahn des Mannes auf mit seinen für lange Zeit angehäuften Schätzen. Auch sein Leben sichern zu können. Und dann wird noch die Frage gestellt, was du aber zubereitet hast, wem wird es gehören? Es gab keine Antwort darauf in der Bibel. Jesus warnt, sich nicht der Dummheit hinzugeben, dass das Leben von der Menge der Güter abhängig ist. In Psalm 23 heißt es, er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür verbirgt er mit seinem Namen. Viele Menschen strengen sich doch wirklich an, in dieser Welt ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Sie wollen, dass man sich an sie erinnert, wenn sie einmal nicht mehr da sind. Es ist aber nicht entscheidend, was einmal andere über sie sagen werden. Entscheidend ist, was Gott über sie sagen wird. Menschen übersehen so leicht, dass alle Leistungen übertroffen und alle Rekorde gebrochen werden. Aller Ruhm schwindet und alle Anerkennung vergessen sein wird. Und als ich geboren wurde, wenn man bedenkt, gab es zum Beispiel keine Waschmaschine. Es gab kein Penicillin. Es gab kein Fernseher. Und so vieles. Und was gibt es heute alles? Sich nur darauf zu konzentrieren, ein Vermächtnis auf dieser Welt zu hinterlassen, ist ein kurzsichtiges Ziel. Wir haben schon viel bei Wohnungsauflösung geholfen und haben gesehen, wie viel weggeschmissen wurde. Keiner wollte was haben. Keiner. Obwohl wertvolle Sachen dabei waren. Es ist klüger, ein Vermächtnis für die Ewigkeit zu schaffen. Du bist nicht hier auf dieser Welt geboren, damit man dich nie wieder vergisst. Das Ziel deines Lebens ist, dich hier auf die Ewigkeit vorzubereiten. Eines Tages wirst du vor Gott stehen. Und wir werden alle mal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. Gott hat uns aber lieb und hat ein großes Interesse daran, dass wir an diesem Tag vor ihm bestehen können. Er wird uns nicht einfach nach unserem religiösen Hintergrund oder unsere Meinung zu bestimmten Lehrmeinungen fragen. Die entscheidende Frage lautet: Hast du Jesus angenommen? Ist dir bewusst geworden, was Jesus für dich getan hat? Und hast du gelernt, in einer von Liebe und Vertrauen geprägten Beziehung mit Jesus zu lernen, zu leben? Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, 6. Noch eine Frage wird es vielleicht geben. Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Mit den Gaben, mit den Talenten, mit den Chancen und Möglichkeiten? Mit den Menschen, die ich an deiner Seite gestellt habe? Denk mal drüber nach. Gott hat Abraham geleitet. Trotz aller Planung gibt es trotzdem noch viele Unsicherheitsfaktoren. In Psalm 143, 8 heißt es: Früh morgens sah ich mir deine Güte zu, denn ich setze mein Vertrauen auf dich. Zeige mir den rechten Weg, auf dich richte ich Herz und Sinn. Und im Psalm 32, 8 bis 11 heißt es: Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen, sei doch nicht unverständlich wie ein Maultier oder Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer nicht nach Gott fragt, schafft sich viel, viel Kummer. Aber wer den Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Freut euch und jubelt über den Herrn, ihr, die ihm treu seid. Alle, die redlichen und rechtschaffen sind, sollen vor Freude singen. Halleluja. Meine Lieben, Gott ruft auch dich heute. Er möchte die bestehende Kluft zwischen sich und uns Menschen aufheben und uns in die Nachfolge Jesus hineinrufen. Lassen wir doch den alten Weg des Unglaubens hinter uns und starten neu, ganz neu, ohne Wenn und Aber. Tut Buße und kehrt um. Ich selber habe es vor 16 Jahren getan. Habe bei Jesus Christus, der für mich am Kreuz starb, meinen ganzen Sündenberg abgeladen. Ein Evangelist, Herr Florig, und zwei Geschwister aus unserer Gemeinde unterstützten mich dabei. Und er hat es mir vergeben. Jesus hat mir vergeben und mich verändert. Amen. Bekehrung, meine Lieben, ist eine Beendigung der Rebellion gegen Gott. Das Leben, das wir in die eigene Hand genommen haben, geben wir an Gott wieder ab. Jesus ist unser Heiland und Herr. Jesus steht im Mittelpunkt meines und auch deines Lebens. Er stellt wieder her, was zerstört wurde. In Epheser 2, 8 bis 10 heißt es: Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Und ihr empfängt sie allein durch Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nur Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden können. Amen. Jesus Christus ist das Geschenk Gottes an uns. Ein Geschenk will aber angenommen werden. Gott lädt ein, aber er zwingt keinen. Jesus Christus ist das Heilsangebot Gottes. Der Schritt weg von Gott geschah in Freiheit. Auch wieder zu ihm zurück kann nur jeder für sich entscheiden. In Johannes 1,12 heißt es, wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir können es uns nicht verdienen. Nehmen wir doch sein Geschenk an. Jesus in seinem Leben zu haben, ist das Beste, was dir überhaupt passieren kann. Aber wir müssen uns abfinden, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Oft gleichen wir hierhin einen Autofahrer, der durch die Nacht fährt. Er würde gern ein wenig von der Landschaft sehen, die ihn umgibt, aber es ist so dunkel. Er sieht nicht, was er gerne sehen möchte. Doch er hat so viel Licht, wie er braucht, um fahren zu können. Seine Scheinwerfer beleuchten deutlich die vor ihm liegende Straße. Geht es uns nicht oft auch so? Wir wollen vieles wissen. Wir wollen gerne mal in Gottes Pläne hineingucken, warum er dies und jenes zulässt. Aber noch, meine Lieben, leben wir auf diese Erde. Und hier ist es dunkel. Das meiste ist verborgen. Gott gibt uns aber durch sein Wort so viel Licht, den rechten Weg zu finden. Sein Wort, sein Evangelium machen wie die Scheinwerfer vom Auto den Weg vor uns hell. Lassen wir uns von diesem Licht auf den rechten Weg uns leiten und zum ewigen Ziel führen. Wenn wir aber in der Ewigkeit angekommen sind, dann wird uns die Sonne aufgehen. Wir sehen dann, was rechts und links von unserem Weg war und erkennen, was uns hier auf Erden verborgen war. In Psalm 33, 13 heißt es, der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen. Von dort oben, wo sein Thronsitz ist, beobachtet er alle, die auf der Erde leben. Er hat ihnen Verstand und Willen gegeben und weiß alles, was sie tun und was sie treiben. Wenn ein König in der Schlacht den Sieg erringt, verdankt er das nicht seiner großen Armee. Und wenn ein Krieger heil davonkommt, liegt es nicht an seinen starken Muskeln. Wer sich auf die Reiterheere verlässt, ist verlassen. Auch viele Pferde mit all ihrer Kraft können den Sieg nicht erzwingen. Doch der Herr beschützt alle, die ihm gehorchen, alle, die mit seiner Güte rechnen. Er wird sie vor dem Tod bewahren und in Hungerzeiten am Leben erhalten. Wir hoffen auf den Herrn. Er hilft uns und beschützt uns. Wir freuen uns über ihn, denn auf ihn ist Verlass. Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen. Meine Lieben, hier ist die Rede von Gottes Heilsplan für seine ganze Schöpfung. Sein Plan überdauert die irdischen Mächte. Gottes Herzenswunsch wird in der Geschichte das letzte Wort haben. Im 1. Johannes 4,16 steht, wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Könnt ihr Amen sagen? Das Leben, das du im Körper lebst, lebe es im Glauben an den Sohn Gottes, der dich liebt und sich selbst für dich hingegeben hat. Gnade und Frieden empfange du von Gott, deinem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für deine Sünden dahingegeben hat, um dich aus dieser gefallenen Welt zu retten, nach dem Willen deines Gottes und Vaters, dem Ehre sei für immer und ewig. Und damit will ich für heute enden. Denkt darüber nach. Gott segne euch, Gott behüte euch und schütze euch auf all euren Wegen. Amen.